بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تسميك خصوصا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Es geht weiter mit dem Umgang mit Vermögen, mit Geld, mit Besitz. Wir waren stehen geblieben bei der Aussage von Sufyan, rahimahullah ta'ala, entweder Thawri oder Ibn Uyayna, yani einer der beiden Sufyans. Und zwar, das Vermögen ist in unserer Zeit die Waffe der Gläubigen. Das heißt, wir brauchen Vermögen, um die Religion zu verbreiten, um den Menschen den Islam näher zu bringen. Und deswegen ist Besitz nicht per se schlecht, sondern es kommt darauf an, was du mit diesem Besitz machst. Der Autor sagt, die Quintessenz der Angelegenheit ist, das Vermögen gleicht einer Schlange, die Gift und Gegengift in sich trägt. Ihr Gegengift sind ihre Nutzen. Und ihre Gefahren sind ihr Gift. Wer ihre Nutzen und ihre Gefahren kennt, dem ist es möglich, sich vor ihrem Übel zu hüten und ihm Gutes hervorzuholen. Was ihre Nutzen betrifft, so teilen sie sich in weltliche und religiöse. Die weltlichen kennen die Menschen und deshalb stürzen sie sich gierig auf ihre Suche. Also was man vom Geld hat im Weltlichen, das ist ja klar, das brauchen wir nicht noch näher zu definieren. Wohnung, also Unterkunft, Kleidung, Nahrung, Transport und so weiter. All diese Gaben hat man anhand von Geld. Du kannst es kaufen, du kannst es mieten und so weiter. Die Religiösen aber beschränken sich auf drei Arten. Die erste, dass man es für sich selbst ausgibt. Entweder für eine gottesdienstliche Handlung, wie zum Beispiel Al-Hajj. Du hast Geld und jetzt gibst du es für die Religion aus, bedeutet einmal für dich selbst auszugeben. Für die Religion, indem du Umrah machst oder Al-Hajj machst. Oder modernere Beispiele, du gehst zur Tankstelle, damit du tankst, um in die Moschee zu gehen. Zum Beispiel. Oder als Hilfe zur gottesdienstlichen Handlung, also jetzt nicht direkt in einen Gottesdienst investieren, sondern in etwas, was dich stärkt, um danach Ibadah zu vollbringen, eben Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter. Denn wenn diese Bedürfnisse nicht vorhanden sind, kann sich das Herz nicht der Religion und der Anbetung widmen. Wenn jemand kein Geld hat oder wenn jemand nicht genug hat, kann er sich nicht der Religion widmen. Das ist eine Regel, die ist Gold wert. Wenn wir wollen, dass die muslimischen Gesellschaften näher kommen zu Allah, müssen wir dafür sorgen, dass sie weltlich besser dastehen. Dass sie unabhängiger werden. Denn wenn jemand nicht weiß, ob er seine Kinder ernähren kann, dem kannst du so lange sagen, guck mal, mach Khatma, lies den ganzen Koran, hör dir einen Vortrag an. Er sagt, guck mal, ich habe keinen Kopf. Das würde ich gerne, ich habe aber keinen Kopf. Also wenn wir wollen, dass die Leute sich mehr mit der Religion befassen, ich rede jetzt von denen in der muslimischen Welt, die nicht so viel haben. Alhamdulillah, wir, möge Allah uns die Toren der Versorgung öffnen und die Gaben segnen. Allahumma laka alhamd, uns geht es sehr, sehr gut. Aber jene, der weiß nicht, wie soll er seine kranken Kinder, Eltern, Verwandten behandeln, er weiß es nicht. Glaubst du, der hat einen Kopf, dass er sich mit der Religion befasst, mehr als die Pflichten? Wir reden jetzt nicht von den Pflichten, ja, sondern dass er mehr macht. Und deswegen, wenn wir eine Veränderung in der Gesellschaft wollen, müssen wir dafür sorgen, dass auch finanziell und weltlich die Menschen unabhängiger werden, weniger Sorgen haben. Und was zur Anbetung notwendig ist, um sie zu erreichen, ist selbst Anbetung, wieder eine goldene Regel. Was zur Anbetung notwendig ist, um sie zu erreichen, ist selbst Anbetung. Denn die Regel lautet, was Voraussetzung für eine Pflicht ist, ist selbst Pflicht. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Wenn du eine Sache nicht erreichen kannst, außer eine Pflicht, du willst eine Pflicht, die Fuqaha nehmen zum Beispiel, ich muss beten und ich habe jetzt kein Wasser, dann muss ich Wasser kaufen. Wasser zu kaufen, ist das eine Pflicht im Leben? Normalerweise nicht. Also du musst nicht unbedingt, außer du bist kurz vor dem Tod dann wieder. Aber musst du jetzt Wasser kaufen? Sag ich, du musst jetzt unbedingt Wasser kaufen. Musst du das? Nein. Aber wenn du kein Wasser hast und die Gebetszeit droht zu Ende zu gehen, dann wird dein Gang in den Laden zur Pflicht. Weil ohne diesen Gang in den Laden findest du kein Wasser. Du hast ja keine andere Alternative. Also musst du dorthin. Warum? Weil nur so kommst du an Wasser, sodass du Wudu machen kannst. Also, wenn eine Sache Bedingung ist für eine Pflicht, dann wird diese Sache selbst zur Pflicht. Daher gehört das Nehmen des ausreichenden Maßes von der Welt, um der Religion willen Hilfe zu erlangen, zu den religiösen Nutzen. Nicht dazu gehört jedoch Luxus und das mehr über den Bedarf hinaus, denn das gehört zu den Anteilen der Welt. Also das sind dann weltliche Sachen, das ist keine Pflicht. Also nicht, dass jemand sagt, also ich muss mir einen Maybach kaufen, geht nicht anders. Warum? Ja, ich muss in die Moschee gehen. Habib, du kannst auch mit dem Fahrrad zur Moschee. Ist kalt, okay, dann halt mit einem anderen Auto. Ist nicht haram, Maybach zu kaufen. Im Halal, bitteschön. Aber dass jemand das sagt, ich muss Luxus leben. Nee, musst du nicht. Du musst das Mindeste haben, ja. Es ist erlaubt, um Halal im Luxus zu leben, wenn du es richtig verdient hast und richtig ausgibst und nicht hochmütig wirst und die anderen Menschen nicht vernachlässigst und. Also es sind schon ein paar Bedingungen da, aber im Grunde genommen ist Halal. Aber ist es eine Pflicht? Nein. Ist es Pflicht, etwas zu essen zu kaufen? Ja, weil ohne Essen wirst du sterben. Das heißt also, das Notwendige ist Pflicht. Denn ohne Nahrung, ohne Trinken, ohne Dach über dem Kopf kannst du nicht leben. Ja, okay, Alhamdulillah, deswegen es ist eine Notwendigkeit, oder? Ja, ja. Ja, deswegen nehme ich Kreditzins und kaufe mir eine Villa. Dach über dem Kopf ist eine Notwendigkeit. Aber es gibt verschiedene Alternativen für dieses Dach. Du kannst mieten, zum Beispiel. Ja, aber die Mietkosten sind so hoch wie die Kosten für einen Kredit. Ja, aber Miete ist halal und Kredit ist haram. So einfach ist es. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe nach dem Profitableren. Am profitabelsten ist dann Drogen verkaufen, möge Allah uns bewahren. Also nach dieser Logik, ich mache das, was am meisten Profit ist, das ist keine islamische Grundlage. Sünden sind sehr oft profitabel, also weltlich, jenseitig ist es ein Verlust. Aber im ersten Augenblick denkt man, boah, ich bekomme viel Geld sehr schnell, sehr leicht, ja, sehr, sehr oft, nicht immer, sehr, sehr oft ist da ein Haken dran. Wenn du aber natürlich in einer Region lebst, du bekommst keine Miete, keiner vermietet dir. Du hast gesucht, 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 gesucht. Und jetzt heißt es nächste Woche Räumung an, und egal. Ja, wo soll ich bei? Egal, such dir eine Brücke, über Nacht unter der Brücke. In diesem Fall, wenn es eine Notsituation wirklich ist, dann ist wieder was anderes. Und dann holst du dir nicht einen Kredit, um eine Villa zu kaufen mit 5 Hektar Garten, sondern das, was du eben benötigst. Al-Haram, wenn wir überhaupt Haram machen müssen, dann nur so, wie es nötig ist. So wie Allah Jalla wa'ala sagte, wenn wir in einer Notsituation sind, dann dürfen wir Alkohol trinken oder Schweinefleisch essen. Aber da kannst du nicht sagen, oh, ich habe eine Notsituation, wir machen eine Grillparty jetzt. Mit Alkohol und Habibi, du sollst einen Schluck nehmen, damit du nicht stirbst. Das heißt also, wenn eine Sache Voraussetzung ist, um zu leben, überleben, dann kann es sein, dass auch die Sünde in Maßen erlaubt ist. Der zweite Typ, das, was man für die Menschen ausgibt. Also das erste war, was ich für mich ausgebe. Er umfasst 4 Bereiche. Erstens die Sadaqa. Und ihre Vorzüge sind zahlreich und bekannt. Das Spenden. Das Spenden ist eines der gewaltigsten Ibadat und Gottesdienst. So gewaltig, dass Allah subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner berichtet, Yawm al-Qiyamah, al-Aya, anfiqum mimma razaqakum min qabli an ya'tiyakum, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. Gebt aus von dem, was Allah Azza wa Jalla euch gegeben hat, bevor ein Tag kommt und dann diejenigen, also möge Allah uns bewahren, die Höllenbewohner sagen, O Allah, lass uns zurückkehren, um was zu machen? Sagen sie, um Koran zu lesen, um zu beten. Sie sagen, um zu spenden. Warum gerade Spende? Die Ulama sagten, weil sie sehen, wie gewaltig der Lohn der Großzügigen ist. Diejenigen, die in der Dunya gespendet haben. Das zweite ist Al-Muru'ah. Gemeint ist damit Vermögen an Wohlhabende und Angesehene auszugeben durch Bewirtung, durch Geschenke, Unterstützung und Ähnliches. Auch dies gehört zu den religiösen Nutzen, denn dadurch erwirbt sich der Diener Brüder und Freunde. Also das eine ist ja eine Spende an die Bedürftigen, die armen Menschen. War es das? Gebe ich sonst keinem? Nein, du kannst auch Wohlhabenden geben, die nicht arm sind, das ist gemeint. Warum? Damit du einen Bruder hast, damit du diese Brüderlichkeit pflegst. Er verlangt es nicht. Nicht, dass du denkst, ja, aber guck mal, wenn er mein Bruder sein will, dann soll er doch fi sabilillah, mein Bruder ist ja gut. Wenn es um ihn geht, dann reden wir mit ihm, aber es geht jetzt um dich. Du sei großzügig. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, tahadu tahabu. Beschenkt euch, dann liebt ihr euch. So ist die Seele. Wenn du jemandem etwas schenkst, egal was es ist, also ich meine jetzt nicht egal, ja, also auch wenn es Schlimmes ist, sondern egal wie wenig. Es geht ums Prinzip, bitteschön, achi. Bitteschön. Erst recht im Eheleben, das Beschenken. Das ist eine Sadaqa. وَاللُّقْمَةُ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ Sadaqa. Und dieser Happen, den du in den Mund deiner Ehefrau legst, ist eine Spende. Also, wenn du etwas gibst, obwohl diese Person es nicht nötig hat, die Frau kann auch selbstständig essen, aber du willst ihre Liebe gewinnen, ihre Zuneigung, Also tust du dies fi sabilillah. Und die Frau genauso gegenüber ihrem Ehemann. Der dritte Bereich, der Schutz der eigenen Ehre. Du gibst aus, um deine Würde zu bewahren. Indem man Geld ausgibt, um die Schmähungen, er erwähnt jetzt ein Beispiel, von Dichtern abzuwehren, die Verleumdungen törichter Menschen zurückzuweisen, ihre Zungen zum Schweigen zu bringen und ihr Übel abzuwehren. Auch dies gehört zu den religiösen Nutzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَمَا وَقَى الرَّجُلُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ. Und womit ein Mann, eine Person also, Mann oder Frau, ein Mann, also eine Person, seine Ehre schützt, das ist für ihn eine Sadaqa. Ein Beispiel. Ein Scheich erwähnte, das ist dies in unserer Zeit passiert. Jemand kam zu einem Händler und hat ihm gesagt, guck mal hier, das Geld, bitte lass es bei dir. Ich muss mal für ein paar Wochen weg. Und wenn ich zurück bin, gib mir mein Geld zurück. Ah, alles klar, Amana. Bitteschön. Nach ein paar Wochen ist dieser Mann zurück, ist zu einem Händler. Assalamu alaikum, alaikum salam. Gibst du mir mein Geld? Alaikum salam. Was für ein Geld? Wie, was für ein Geld? Das Geld, das ich dir gegeben habe, jetzt mach keine, ja, also, gib mein Geld. Was für ein Geld? La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe dir doch vor ein paar Wochen Geld gegeben und so weiter. Oder? Der ist lauter geworden, der Mann hat gesagt, bitteschön, wie viel waren das? Was, wie viel waren das? Ja, ist ja gut, wie viel war das? Das waren so, sagen wir mal 1000 oder Allah. Hier, bitteschön, da sind die 1000. Ja, endlich ist er gegangen. Als er geht, sieht er einen anderen Mann. Dieser andere Mann, Assalamu alaikum, alaikum salam. Komm mit zu meinem Laden. Warum denn das? Wie, warum denn das? Damit ich dir dein Geld gebe. Was für ein Geld? Du hast mir doch vor ein paar Wochen Geld gegeben. Wie, ich habe dir Geld gegeben? Jetzt komm jetzt, hier, da ist dein Geld. Der hat ihn verwechselt. Der dachte, das war der andere, der hat es verwechselt. Warum auch immer, ist ja egal, ja, also jetzt nicht. Da ist man zu diesem Ersten gegangen und hat ihm gesagt, warum hast du dem Geld gegeben? Er sagte, ich habe meinen Ruf gekauft. Wenn der jetzt hier rumschreit, bis die Leute verstehen, was Sache ist, und bis ich alles korrigiert habe, und bis ich den letzten, die Gerüchteküche, wenn die anfängt, wird serviert. Kannst nicht mal abbestellen. Also habe ich gesagt, bitteschön. Diese Ausgabe ist eine Sadaqa. Es geht jetzt nicht darum, ich will prahlen, ich will, nein, es geht darum, deine Würde. Warum denn das? Warum soll ich, ist doch egal, und soll die Leute reden, wie sie wollen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam achtete auf seinen Ruf und den Ruf der Umma. Als der Nabi alaihi salatu wasallam eines Nachts mit seiner Frau Safiya, wenn ich mich recht entsinne, war es radiallahu anha, und es war dunkel gegangen ist, und zwei Sahaba waren dort, und dann haben sie ihn gesehen und sind gerannt. Aus Scham, ja. Sie wollten nicht in der Nähe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, wenn er mit seiner Frau da ist. Dann sagt er, wartet, wartet. Das ist meine Frau. Da sagt sie, ja Rasulallah, warum sagst du uns das? Ja, das ist natürlich. Ja, was das, natürlich ist das deine Frau. Wir würden doch nie im Leben schlecht über dich denken. Da sagte er, der Shaitan fließt in den Adern des Menschen. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als man ihm gesagt hat, ja Rasulullah, du kennst doch die Heuchler, du weißt, wer Heuchler, also Verräter, ja, die wollen, die haben Intrigen, die wollen, dass die Gegner der Muslime angreifen und so weiter. Du hast die Liste. Also warum tötest du sie nicht? Da sagte er, es soll nicht heißen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tötet seine Anhänger. Wie sieht denn das aus für die Leute? Das ist ein Muslim. der Heuchler, der sagt, ja, ich bin ein Muslim. Jetzt erklär mal der Welt, nein, das ist kein Muslim, der tut nur so. Bis dahin ist dein Image schon Ruin. Damit das also nicht passiert, hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Obwohl, wie gesagt, das sind Verräter, die wollen den Muslimen und dem Propheten a.s.w. schaden. Also es ist kein Selbstzweck, boah, bin ich wichtig, nein. Sondern es geht darum, damit ich weiter eben Gutes leisten kann. Ob es die Dauer ist, ob es Arbeiten ist, ob es, yani wenn jemand deinen Ruf ruiniert, du als Händler, dann kommen die Leute nicht mehr und kaufen von dir. Aber eigentlich verkaufst du gute Ware. Das ist doch ein Schaden auch für die Gesellschaft. Und deswegen, damit das gar nicht erst passiert, yani heutzutage wäre ein Beispiel, dass man Leute einstellt gegen Spam und was weiß ich, so diese Kampagnen gegen, ja, gibt's ja, ja, du hast was und dann schickt dir einer 5 Billionen Kommentare, Bewertungen minus 5000 und so. Du sollst nicht manipulieren, sondern du sollst einsetzen dein Geld, um die Wahrheit hervorzubringen. Darum geht's, nicht, dass du manipulierst, ja. Bruder, mach mal ein Like für meinen Burger. Habibi, ich habe deinen Burger noch nie gegessen. Egal, du bist mein Bruder, Habibi, aber soll ich deswegen lügen? Gib mir deinen Burger, Bismillah, dann sag ich, ob er schmeckt oder nicht. Das heißt, wir sollen nicht betrügen und nicht lügen, nur weil wir Brüder sind. Aber soll ich Geld investieren, um mein Image zu verbessern, aufgrund der Angriffe? Ja. Das ist sogar eine Spende. Er sagt, denn dadurch wird der Lästerer von der Sünde der üblen Nachrede abgehalten und man bewahrt sich von der Feindschaft, die seine Worte entfachen könnten, welche den Menschen zur Überschreitung der Grenzen der Religion in der Vergeltung verleitet. Also es kann sein, dass du dann überreagierst, weil die Leute dich kritisieren, sodass du selbst in Sündenfalls, damit das gar nicht erst passiert, sollst du nicht angegriffen werden in deiner Würde. Der vierte Bereich, das, was man als Lohn für Dienste zahlt, also die Arbeiten, die der Mensch für seine Lebensführung benötigt, sind zahlreich. Würde er sie selbst übernehmen, gingen seine Zeiten verloren. Wir reden hier von einem Werk, das ist Jahrhunderte alt. Ja? Heutzutage, die Betriebe alle wissen, ja, was Fachbegriff, dass man die Sachen outsourced oder nicht, ja, das Outsourcing, ja, damit man effektiver ist. Das heißt, versuche in deinem Leben Dinge, die du nicht machen brauchst. Ich kann's, ja, ja, ich sage auch, du bist ein Multitasking-Talent, okay? Aber du hast die Zeit nicht. Du hast nur 24 Stunden. Du hast nicht dreimal 24 Stunden am Tag. Du hast 24 Stunden. Davon schläfst du 8 Stunden. Nee, ich schlaf nur 2 Stunden. Immer noch 24 Stunden am Ende am Tag. So, das heißt also, wenn du in der Lage bist, Aufgaben anderen zu übergeben, tue das, damit du die wichtigeren oder das, wo du am besten bist, noch mehr machen kannst. Das ist auch weltlich vom Zeitmanagement sehr wichtig. Du kannst nicht alles machen. Das ist ein Problem, auch für die Management-Experten hier, Organisation und Führung. Das ist ja eine Form der Führung, der muss alles machen. Er entscheidet, er macht auch alles. Er kann nicht delegieren. So war nicht der Prophet, alaihissalatu wassalam. An-Nabi, sallallahu alaihi wasallam, hatte die Sahaba, der hatte diese Aufgabe, der hatte diese Aufgabe. An-Nabi, alaihissalatu wassalam, hat nicht gesagt, ich mache alles. Obwohl er der Gesandte ist, alaihissalatu wassalam. Er war intelligent, er war stark, er war alle Eigenschaften, die man haben muss. Aber trotzdem bist du ein Mensch. Trotzdem hast du Grenzen. Also überlasse einiges den anderen. Erstens, du hast Entlastung. Zweitens, du kannst dich konzentrieren auf Wichtigeres. Drittens, damit erziehst du Nachwuchs. Damit die Leute lernen, auch sowas zu tun. Warum delegiert man nicht? Weil man Angst hat, dass andere es falsch machen. Lass sie es falsch machen. Du sollst ja jetzt nicht die lebensnotwendigen Sachen, also du bist Neurochirurg, sagst deinem 5-jährigen Sohn, ja, übernimm mal bitte. Darum geht's doch nicht. Delegiere Dinge, die diese Person, ob es ein Kind ist, ob es lau alem ein älterer Herr ist, ein Bruder ist, ist egal wo, ob es Moschee, Vereinsarbeit ist, ob es Familienangelegenheiten ist. Du willst einen Ausflug organisieren, Papa muss alles machen. Ich muss, ansonsten, das wird nichts und ja, dann wird dein Sohn mit 80 auch so, ich kann nichts. So bin ich aufgewacht. Papa hat alles gemacht. Du musst ihm einige Aufgaben geben, aber dann geht's. Der soll ja nicht mit 5 Jahren das Auto fahren. Das übernimmst du. Aber du kannst ihm sagen, wenn er 12, 13, 14 ist, such mal, wo wir beten können. Welche Moscheen gibt's auf unserer Route? Methele. Und so weiter und so fort. Und je nachdem, was für Fähigkeiten er hat, kannst du ihm andere Aufgaben übergeben. Würde er sie selbst übernehmen, gingen seine Zeiten verloren. Und es würde ihm unmöglich oder sehr schwer, den Weg des Jenseits durch Nachdenken, also über Allah Jalla wa'ala, und Gedenken zu beschreiten. Und diese beiden gehören zu den höchsten Stufen der geistig Wandernden, also die mit der Seele wandern. Das heißt, du brauchst Zeit, Koran zu lesen. Du brauchst Zeit, Adhkar aufzusagen. Du brauchst Zeit, damit du mal in die Moschee gehst. Yani, die Menschen, die seit dem Heiraten weg sind. Die werden irgendwie gebeamt. Die sind weg. Der war jeden Tag in der Moschee. Weg ist er. Khair ist er, Allah yarhamu, ist er gestorben. Er hat geheiratet. Was hat das jetzt mit... Da fehlt doch eine, da ist doch eine Lücke oder die Verbindung, oder nicht? Warum? Ich muss arbeiten von Montag bis Freitag. Okay, bist du der einzige Mensch, der arbeitet? Aber auf jeden Fall. Samstag... Einkaufen. Sonntag, Familientag. Ey, sollen wir jetzt einen 8. Tag erfinden? Manage deine Zeit, dass du eben Zeit findest für dich. Es geht ja um dich. Du brauchst diese Tankstelle, die Moschee zum Beispiel. Oder dass du Koran liest. Oder dass du Vorträge hörst, ein Buch liest. Fang an mit einer Seite. Lesen ist etwas, was viele nicht wollen. Ist genauso wie, sag einem, der nie trainiert hat, trainier jetzt. Oh nee, fang 5 Minuten an. Genauso du, Al-Quran, Allah, guck mal, fang mit einer Seite. Ich habe mal habe ich mal ChatGPT gefragt, wie oft nimmt man das Handy in der Hand? In die Hand. Ich habe vergessen, was er da gesagt hat, auf jeden Fall. Also das Mindeste waren 50 Mal am Tag. Und es gibt Studien, wissenschaftliche Studien. Ja. Al-Uhda al-Rawi, ja, also verantwortlich ist der Überlieferer, hier in dem Fall ChatGPT. Ja. Ich nehme keine Gewähr. Ja. Auf jeden Fall, er sagt, aber es gibt auch 200. Weißt du, was 200 bedeutet? Der nimmt, also du hast geguckt, Nachrichten. Hm? 200 Mal am Tag. Jetzt gehen wir mal davon aus, fühlt sich jemand angesprochen? Jetzt gehen wir davon aus, das sind 50. Kann hinhauen, oder? Jetzt stell dir mal vor, du liest jedes Mal, wenn du dein Handy anfasst, eine Seite. Und du liest flüssig, ja? Also die flüssig lesen. Wie lange braucht man für eine Seite? Eine Minute. Okay? Kann ein bisschen schneller, ein bisschen lang. Eine Minute. 50 Mal, was ist das? 50 Seiten. Was sind 50 Seiten? 2,5 Juz sind das. Weißt du, was 2,5 Juz sind? Das heißt, in weniger als 2 Wochen liest du den ganzen Koran. In weniger als 2 Wochen. Fang mit einer Seite an. Nicht 50 Seiten. Fang mit einer Seite, aber täglich. Du, was machst du? Du nimmst das Handy. Ich will meine WhatsApp-Nachrichten sehen. Ich muss Arbeit und so. Ist gut, ist ja gut. Ich muss E-Mail lesen. Vor E-Mail, eine Seite Koran. So. Und jetzt guck E-Mails und WhatsApp und TikTok und was weiß ich und so weiter und so fort. Nee, morgen wieder. Du nimmst eine Seite. Mit der Zeit hast du den Dreh raus. Hey, das geht ja ruckzuck. Eine Minute. Wer keine Seite lesen kann, der soll eine Minute lesen. Und wenn du nur ein Wort rausbekommst. Alhamdu. So, jetzt liest du WhatsApp. Keine Ausrede. Und wenn du nicht lesen kannst, eine Minute. Und dann versuch mal, an einem Tag 10 Minuten zu lesen. Nicht am Anfang, mit der Zeit, bi'idhnillahi ta'ala, 10 Minuten. Das heißt also, du liest den Koran alle 2 Monate komplett. Ein Hizb, 10 Seiten sind ein Hizb. Wenn du noch nicht so weit bist, ist egal. Wichtig ist die Minutenzahl, also nicht die Anzahl. Also ich meine, dass du trainierst für deine Seele, Koran, jede Stunde brauche ich meine 5 Minuten. Ich brauche 5 Minuten Koran jede Stunde. Am Anfang, du vergisst das. 3 Stunden vorbei, ich habe keinen Koran gelesen. Mach den Wecker. Im Handy gibt es eine Funktion, die heißt Uhr. Und wenn du da reingehst, gibt es einen Wecker. Und Subhan Rabbi al-Azim, du kannst 30 Wecker einstellen. Das ist super. Das heißt, alle 2 Stunden klingelt der Wecker, Koran lesen. Das brauchst du, weil du wirst es vergessen. Der Shaitan sagt sich, der schlägt sich. Na, der will jetzt wirklich Koran lesen. Also wird er dich vergessen lassen, dass du den Koran lesen wirst. Das heißt, also das war jetzt nur so eine kurze Ausfahrt, ja. Dass wir Zeit brauchen. Also wenn du diese Minute frei machen kannst für Koran, mach es. Wo waren wir stehen geblieben? Er sagt nun, wer kein Vermögen besitzt, ist gezwungen, sich selbst zu bedienen. Also du kannst nicht einen anderen beauftragen, Tayyib, du musst es machen. Selbst ist der Mann. Ja? Alles also, was ein anderer an deiner Stelle erledigen kann und wodurch dein Ziel erreicht wird, sich selbst damit zu beschäftigen, ist ein Verlust. Denn dein Bedarf, dich mit dem zu befassen, was kein anderer für dich übernehmen kann, an Wissen, Handeln, Dhikr und Überlegungen, ist größer. Konzentriere dich auf das, was du machen kannst. Also nur du machen kannst. Der dritte Typ, das, was der Mensch nicht einer bestimmten Person zukommen lässt, wodurch jedoch ein allgemeiner Nutzen entsteht. Also, erster Typ war was? Das, was du ausgibst für dich selbst. Wir reden nur von Ibadat jetzt, ja? Also religiöse Sachen. Zweite Sache, was du ausgibst für andere. Jetzt, du gibst nicht einer bestimmten Person, aber die Gesellschaft hat einen Nutzen davon. Er sagt, wie zum Beispiel der Bau von Moscheen, Brücken, Stiftungen. Das heißt, dass du dein Geld investierst in Sachen, die der Gesellschaft nutzen. Habe ein Projekt. abgesehen von den anderen Sachen. Du versorgst deine Familie, barakallahu fik. Dann, du kümmerst dich um irgendjemand von deinen Verwandten. Such, wer ist der nächste Verwandte, der Hilfe braucht. Alhamdulillah, Allahumma barik, wie unsere Familie ist, Großfamilie, Milliardäre, Allahumma barik. So, weiter, nächster Schritt, Nachbarn. Na, Allahumma barik, ich lebe in einem Milliardärenland. Allahumma barik, Nachbarland. Du wirst auf dem Planeten Erde jemanden finden, der Hilfe braucht. Drittens, also eine bestimmte Person. Drittens, habe einen Anteil an einem allgemeinen Projekt. Etwas, was vielen zugute kommt, wie zum Beispiel Brunnenbau oder Moschee, Krankenhäuser, Waisenhaus, ist ja egal. Es gibt vieles und wir brauchen vieles. Und ich sage immer wieder, zweigleisig verfahren. Je näher zu den Verwandten, umso besser. Plus, das ist die eine Schiene, plus irgendwo anders auch noch. Es darf nicht sein, dass alle nur spenden für ein Projekt. Manchmal ist es leider so, dass die Leute alles auf in einen Topf bringen. Warum hat Allah Jalla wa Ala Az-Zakah an einen Stichtag festgelegt und nicht an Ramadan? Viele wollen ihre Zakah entrichten im Ramadan. Aber das ist nicht islamisch. Du musst nach deinem Stichtag gehen. Warum? Damit es das ganze Jahr Geldgeber gibt. Wenn nur einmal im Jahr Geld gegeben wird, was macht der, der 6 Monate später ein Problem hat? Das heißt, damit es immer jemanden gibt, der Geld gibt, soll die Zakat nicht extra im Ramadan gegeben werden, sondern egal dann, nicht egal wann, sondern eben dann, wann dein Stichtag ist. Dies sind insgesamt die religiösen Nutzen des Vermögens, abgesehen von den unmittelbaren weltlichen Vorteilen wie der Befreiung von der Erniedrigung des Bittens. Also wenn du Geld hast, dann bettelst du nicht. Der Niedrigkeit, der Armut, der Würde unter den Menschen, der Achtung in den Herzen und der Ehrbarkeit. Was aber die Gefahren des Vermögens und seine Schäden betrifft, so lassen auch sie sich in religiöse und weltliche einteilen. Das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Und zwar die religiösen sind 3 Arten. Gefahren des Vermögens und des Besitzes. Die erste, es führt den Menschen meist zu Sünden. Denn wer in sich die Fähigkeit zur Sünde verspürt, dessen innerer Antrieb dazu wird geweckt. Manchmal denkt man an eine Sünde erst, wenn man sich die Sünde leisten kann. Jemand denkt gar nicht, wenn jemand nicht die Sünde erreichen kann, weil er nicht das Geld hat. Nicht die Zeit hat, nicht die Connections hat. Zu dieser Disco kommst du nur mit Connections. Möge Allah uns davor bewahren. Dann ist es umso besser, dass du diese Connections nicht hast. Hast du sie, ist der Shaitan da. Jetzt aber. Du hast an diese Sünde nie gedacht. Fi sabilillah, ehrlich gesagt, weil ich es nicht machen kann. Hauptsache, du hast es nicht gemacht. Hauptsache, du hast es nicht gemacht. Aber wenn du sie machen könntest, kommt der Shaitan und erinnert dich daran. Vermögen ist eine Art von Fähigkeit, die den Antrieb zu Sünden bewegt. Wenn der Mensch hingegen die Hoffnung auf eine Sünde verliert, regt sich sein Verlangen danach nicht. Es gehört zum Schutz, etwas nicht zu besitzen. Allahu Akbar. Weißt du, warum du nicht Milliardär bist? Sag mir nicht, Uthman war Milliardär, radiallahu an. Bist du Uthman? Bitte? Barakallahu fiik. Wenn du so Koran liest wie Uthman in einer Rak'a komplett, bitteschön, dann mach's. Abdurrahman ibn Auf war auch ein sehr Wohlhabender. Aber er war einer, der in der Armut, als er nichts mehr hatte und als er nach Medina kam und dann sein Bruder, also sie wurden ja verbrüdert in Medina, ihm gesagt hat, guck mal, ich teile mein Vermögen 50-50. Du hast nichts. Du hast nichts. Du bist geflüchtet. Du hast alles verloren. Jetzt kommt jemand und sagt, guck mal, ich teile. Sagst du nein? Abdurrahman ibn Auf hat gesagt, nein. Das ist Abdurrahman ibn Auf. Am nächsten Tag hat er eine Karawane gehabt. An Besitz und an Gütern. Das heißt also, diese Menschen, die reich waren, waren aber gottesfürchtig. Wir müssen Angst haben. Wir sind sehr labil. Möge Allah uns bewahren. Es gehört zum Schutz, etwas nicht zu besitzen. Wer jedoch die Möglichkeit hat und sich in das stürzt, was er begehrt, geht zugrunde. Und wenn er standhaft bleibt, trifft er dennoch auf große Mühe im Ertragen der Geduld, trotz vorhandener Möglichkeit. Du kannst die Sünde begehen, du sagst immer nein. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Besonders wenn nicht nur Shayatin al-Jinn kommen, sondern Shayatin al-Ins. Ja, du hast doch Geld und mach das und weißt du, und du könntest, wenn du und so. All diese Shayatin unter den Menschen wären ja nicht gekommen, hättest du nicht diese Fähigkeit. Die Versuchung des Wohlstands ist schwerer als die Versuchung der Not. Auch Armut ist eine Versuchung. Aber verhältnismäßig, Wohlstand ist eine größere Versuchung als Not. Die zweite, es treibt zur Ausschweifung in erlaubten Dingen, bis sie zur Gewohnheit und Vertrautheit werden, so dass man ohne sie nicht mehr geduldig sein kann. Das ist das Problem. Al-Mubah, also Al-Halal, das Erlaubte, ist ja erlaubt. Aber die Überdosis tötet dich. Denn wenn du immer alles hast und dann irgendwann mal eine Zeit kommt, wo du nichts mehr hast, hältst du es nicht aus. Das ist die Gefahr. Also die Gefahr ist nicht jetzt, wo ich alles habe. Alhamdulillah. Allahumma zid wa barik. Möge Allah vermehren und segnen. Das Problem ist aber, wenn ich nicht trainiere und nicht aufpasse und meine Iman nicht immer säubere und reinige, eine Prüfung, Krankheit, Firma ist bankrott gegangen, Allahu a'lam, was passiert, ich habe mein Vermögen verloren, möge Allah uns bewahren, dass der Iman dann wackelt. Und das kann passieren. Möge Allah uns davor bewahren. Er sagt, vielleicht ist es ihm dann nicht möglich, diesen Lebensstil aufrecht zu erhalten, außer durch Erwerb, in dem sich Zweifelhafteres befindet. Um diesen Lebensstil, Lifestyle zu bewahren, jetzt muss ich ein bisschen lügen. Es läuft nicht. Die Verkaufszahlen sind nicht gut, deswegen, weißt du was? Wir formulieren es um, indem eben nicht mehr die Wahrheit gesagt wird. Passiert das oft oder passiert das selten? Möge Allah uns bewahren. Dann stürzt er sich in Zweifelhafteres und steigt weiter auf zu Schäden wie Schmeichelei und Heuchelei. Denn wer viel Vermögen besitzt, vermischt sich mit den Menschen. Und wenn er sich mit ihnen vermischt, bleibt er nicht verschont von Heuchelei, Feindschaft, Neid und übler Nachrede. All das entsteht aus dem Bedürfnis, sein Vermögen zu sichern und zu mehren. Die dritte, und von ihr bleibt niemand frei, sein Vermögen lenkt ihn vom Gedenken an Allah ab. Und dies ist die schwerwiegende Krankheit. Denn der Kern der Gottesdienste ist das Gedenken Allahs und das Nachdenken über seine Majestät und Größe. Das aber erfordert ein freies Herz. Der Besitzer von Ländereien verbringt seinen Abend und Morgen damit, über Streitigkeiten seiner Bauern, ihre Abrechnungen und ihren Betrug nachzudenken. Er denkt über Auseinandersetzungen mit Teilhabern wegen Grenzen und Wasser nach und über die Helfer des Herrschers hinsichtlich Abgaben sowie über Arbeiter wegen Nachlässigkeit beim Bau und Ähnliches. Der Kaufmann verbringt seinen Abend und Morgen damit, über den Betrug seines Geschäftspartners, dessen Nachlässigkeit bei der Arbeit und den Verlust des Geldes nachzudenken. Ebenso alle übrigen Arten von Vermögen. Sogar derjenige, der sein Geld nur sammelt und hortet, denkt darüber nach, wie er es bewahren kann und lebt in ständiger Furcht darum. Wer jedoch nur seinen täglichen Lebensunterhalt für den jeweiligen Tag besitzt, ist vor all dem in Sicherheit. Dies kommt noch zu dem hinzu, was die Besitzenden an Vermögen im Diesseits erleiden, an Angst, Traurigkeit, Sorge, Kummer und Erschöpfung. Darum ist das Heilmittel des Vermögens, dass man sich nur den notwendigen Lebensunterhalt davon nimmt und den Rest für gute Taten ausgibt. Alles andere sind Gifte und Schäden. Das heißt also, du sollst viel Geld haben, aber nicht um es zu behalten, sondern um es einzusetzen im Guten. Denn wenn du nur Geld hast für dich und nur für Weltliches, dann wirst du eben versinken in diesem Sumpf der Sorgen. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Milliardär Uthman radiallahu an und unser einer, wenn er Milliardär wäre. Das heißt also, du kannst mit Geld umgehen wie Uthman radiallahu an, aber das hat er erreicht, indem er Milliardär in Hasanat war. Deswegen konnte er mit den Milliarden an Goldmünzen oder Silbermünzen, was es auch war, Uthman radiallahu an hat eine Armee finanziert. Das war's, oder? Also damit du weißt, was... Hast du schon mal eine Armee finanziert? Yani, das zeigt dir, wie viel Geld er hatte, wie vermögend er war, radiallahu an. Aber er war eben Milliardär im Fasten, im Koran lesen. Und deswegen ist er auch als Shahid gestorben, während er fastet und während er am Koran lesen. Subhanallah. Der nächste Punkt, Darlegung der Tadelwürdigkeit von Gier, Begehrlichkeit. Und das Lob von Genügsamkeit und Hoffnungslosigkeit gegenüber dem Besitz der Menschen. Wisse, die Armut ist lobenswert, doch der Arme soll genügsam sein, seine Hoffnung von den Menschen abschneiden, nicht auf das schauen, was in ihren Händen ist, und nicht gierig danach sein, Vermögen auf irgendeine Weise zu erwerben. Das ist ihm nur möglich, wenn er sich mit dem Maß der Notwendigkeit an Nahrung und Kleidung begnügt. Also er sagt, wann ist Armut lobenswert? wenn der Arme damit zufrieden ist und nicht den Besitz und das Vermögen im Haram sucht. Natürlich, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Allah gebeten und hat bei ihm Zuflucht gesucht vor der Armut. Aber wenn jemand etwas nicht hat, dann kann er trotzdem ein guter Mensch sein, wenn er nicht nach der Dunya Sehnsucht hat. Er versucht natürlich, was er kann, aber subhanallah, Allah hat es nicht geändert. So, und jetzt? Kriegen wir jetzt Depression, Leben macht keinen Sinn mehr und nein. Das Problem ist, dass derjenige, der arm ist und dann aber nicht zufrieden ist mit der Bestimmung Allahs, tabaraka wa ta'ala. Das heißt nicht, dass ich zufrieden bin mit der Armut, dass ich arm bleiben möchte. Nein, ich bin jetzt arm, alhamdulillah, aber morgen will ich reich sein. Das ist erlaubt. Aber es geht nicht darum, wegen morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Jetzt gerade, jetzt. Ich bin krank jetzt. Natürlich wünsche ich mir, morgen gesund zu sein. Ich habe jetzt kein Geld. Ich wünsche mir, morgen Geld zu haben. Es geht nicht um die Frage, darf ich morgen Geld haben, darf ich morgen gesund sein. Es geht darum, gerade jetzt, soll ich das Leben genießen oder ist das Leben nicht mehr genießbar? Natürlich. Dein Leben wirst du genießen, wenn du weißt, das ist nur eine Brücke. Und die wahre Stätte ist das Jenseits. Und dass das gerade eine Prüfung ist, die du ablegst, also möge Allah uns diese Prüfungen bestehen lassen. Es wurde überliefert in Sahih Muslim von Amr ibn al-As, radiallahu anhu, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Wahrlich, erfolgreich ist, wer den Islam annimmt, mit dem ausreichenden Lebensunterhalt versorgt wird und den Allah mit dem zufrieden macht, was er ihm gegeben hat. Das war's. Islam, ich sterbe nicht vor Hunger, Alhamdulillah, dass Allah mir das gegeben hat. Punkt. Kommt noch mehr, Allahumma lak alhamd. Was ist, wenn nicht mehr kommt? Allahumma lak alhamd. Du sollst versuchen, an Geld zu kommen. Warum? Damit du spendest. Damit du die Menschen unterstützt. Damit du die Bedürftigen, ihnen hilfst. Nicht als Selbstzweck. Aber Allah Azza wa Jal hat dir das nicht gegeben. Du kannst nicht jedes Jahr einen Brunnen bauen. Andere ja. Weil wenn du Geld hättest, wäre das eine Fitna für dich. Das ist sicher. Am Ende des Lebens, weil du kennst ja nicht die Zukunft, vielleicht wirst du in 10 Jahren Milliardär. Möge Allah uns vor Versuchungen bewahren. Kann ja noch werden. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber du liegst jetzt im Sterben. Allahumma razuqna husna al-khatima. Möge Allah uns erlauben, mit dem Glaubensbekenntnis zu sterben. Dein Leben, du warst nicht Milliardär, du bist nicht überall hingereist, du und so weiter. Das hattest du nicht, das hattest du nicht, das hattest du nicht. Eins ist sicher, das war dein bestes Leben überhaupt. Alles andere wäre gefährlich, weil Allah ist liebevoll. Will Allah uns unterdrücken? Hasha. Will Allah, dass wir leiden? Hashahu. Frei ist er von diesen Unterstellungen. Wenn er dir also nicht gibt, dein ganzes Leben bis zum Lebensende, dann weißt du, hättest du es bekommen, hättest du ein anderes Leben, aber kein gutes. Denn hättest du ein besseres Leben führen können, Allah will dich näher bringen zu ihm, höher bringen im Paradies. Das will Allah. Der Beweis, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt Menschen, Allah möchte, dass sie in noch höhere Stufen im Paradies kommen, aber ihre Taten reichen nicht aus. Also prüft er sie. Allah will dich im Firdaus sehen. Deine Taten reichen nicht. Also ein bisschen Probleme hier, ein bisschen Krankheit da, ein bisschen Sorgen hier. Das alles, damit deine Sünden getilgt werden, damit deine Hasanat noch mehr werden. Das bedeutet also, Allah möchte, dass du höhere Stufen bekommst. Also beschützt er dich vor allen Sachen, die dich ablenken. Ja, okay, dann heißt es, ich brauche nicht zu arbeiten, weil ich habe nicht gesagt, du sollst es nicht versuchen. Ich sage, wenn du im Sterben liegst, dein Leben ist vorbei, dann sollst du verstehen, dass dein Leben, so wie es war, gut war. Das gilt für wen? Für den Gottesfürchtigen. Das gilt für denjenigen, der die ganze Zeit gekämpft hat, damit er zu Allah kommt. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich angestrengt haben auf unserem Weg, diese werden wir recht leiten. Ja, aber ich hatte nicht so viel Wissen. Es gab andere, die haben so viel Wissen. Bei dir wäre es eine Fitna gewesen. Du wärst hochmütig gewesen. Dieses Wissen hätte dich vielleicht in eine Sekte gebracht. Alhamdulillah, du hattest gewusst, Allah Azza wa Jal, alles was im Koran ist, müssen wir glauben. Mach mal Tafsir, Habib, ich weiß. Ich weiß nur, ich folge Sahaba. Das war, ja, okay, mach mal, sag mal, dieses Hadith Sahih, Mursal, Muallaq. Habibi, was Muallaq? Ana Muallaq, ya akhi. Allah musta'an, ich weiß hier gar nichts, ja. Aber er hat die Aqida der Sahaba. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah lacht. Lacht Allah? Allah lacht, taban. Ja, kannst du mir sagen, wo der Hadith, weiß ich nicht. Der andere, einmal, ein Brüder haben gesagt, die haben mal einen Infostand gemacht in einer Stadt. Da kam jemand, der hat geredet, ja, und in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und so weiter und dies und dieser Hadith steht dort. Und, Mashallah, Bruder, und Allahumma barik, wir. Ich bin kein Bruder. Ich bin kein Muslim. Ja, Latif al-Lutfi, Rabbi. Es gibt ein Werk, Al-Mu'jam al-Mufahras. Das ist eine Hadith-Enzyklopädie. Und zwar sämtliche Ahadith, die es gibt. Alphabetisch angeordnet. Und dann, wo dieser Hadith steht. Also Alif, zum Beispiel, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Alif, und dann sagt er dir, der steht in diesem Werk. Bände. Und jeder, der in der Hadith-Wissenschaft arbeitet, muss dieses Werk benutzen. Geht nicht anders. Der wird sich doch nicht selbst auf die Suche machen und dann gucken, steht er hier. Der sieht da, hier, dieser Hadith. Sehr einfach zu benutzen. Erste Buchstabe vom Hadith, du gehst dahin. Hadith fängt mit Buchstabe Ba an. Du gehst zu Ba und dann eben wie ein Wörterbuch, ja. Und suchst und dann sagt, er steht da und da und da und da und da und da. Hat ein Orientalist geschrieben, kein Muslim. Aber alle Hadith-Gelehrte unserer Zeit, ja, das ist nicht so ein altes Werk, ja, zeitgenössisches Werk, alle benutzen es. So, bitteschön. Das heißt, es mag sein, dass jemand Wissen hat, es bringt ihn aber nicht näher zu Allah. Und es mag sein, dass jemand nicht viel Wissen hat, er weiß, Allah existiert und ich muss Allah anbeten. Aber sein Iman ist so stark. Jede Prüfung hat er bestanden. Du hörst ihn nie jammern. Der hat diese Probleme, der hat Kinder verloren, möge Allah uns bewahren und dann ist er dies. Du hörst, Alhamdulillah. Und ja, und wie geht's? Alhamdulillah. Immer ein Lächeln. Ja, aber hast nicht so viel, gell? Alhamdulillah, wie nicht? Astaghfirullah, darfst du nicht sagen. Ich habe viel. Alhamdulillah. Ich lebe, ich atme. Allah, der macht dir Vorträge, Wallah, ohne zu reden, sondern nur von seinem Leben. Sag, lies mal Koran, ich kann nicht lesen. So was gibt es zuhauf. Auf der anderen, die haben Wissen, A'udhu Billah. Ja? Und der ist so und der ist so, ob Takfir, Tabdir, was weiß ich was. Und das heißt also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahrt hat, noch einmal, diese Regel ist nicht eine Regel, um nichts für die Zukunft zu planen, sondern diese Regel ist, um die Vergangenheit, wenn wir am Ende unseres Lebens sind, zu verstehen. Dass Allah Jalla Jalaluhu, wenn du auf dem Weg zu ihm warst, aufrichtig warst, es ernst gemeint hast, du warst kein Engel, keiner von uns ist ein Engel, aber du warst auf dem Weg zu Allah, du bist gestolpert, hast Allah um Vergebung gebeten. Dann hat Allah dich bewahrt vor den schlimmeren Versuchungen, die dich hätten abbringen können vom Weg zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Sulaiman ibn Dawud, alayhi salam, und alayhima as-salam, also die Propheten, sagte, wir haben das ganze Leben erprobt, das Leichte und das Schwere, und fanden, dass das Geringste, also das, was am wenigsten von der Dunya ist, davon ausreichend ist. Der Mensch braucht wirklich nicht viel. Allah hat den Menschen erschaffen, man braucht nicht viel. Du brauchst nicht viel Nahrung, du brauchst nicht viele andere Sachen. Alhamdulillah, das Wenigste reicht. Es ist nicht haram, mehr zu haben, aber nur damit du verstehst, du kannst leben mit wenig. Möge Allah uns die Tore der Versorgung öffnen. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle weiter. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته